wenn man so ganz am Anfang total unbefangen irgendwas macht und überhaupt keine Erwartungen an sich selber hat und von außen keine Erwartungen ist, dann machst du das viel intuitiver und viel freier, so, weil du auch kein Konzept und ein Ziel hast.
Willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und ich bin zurück aus der Winterpause. Endlich darf ich mich wieder am Tresen meiner Stammkneipe mit spannenden Menschen aus und um Köln treffen. Hier lerne ich die spannendsten Menschen aus unserer Stadt kennen. Das können Unternehmer, Musiker, Schauspieler oder ganz andere Menschen mit einer besonderen Geschichte sein. Und darüber sprechen wir dann bei einem Kölsch. Und nach der langen Pause habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, endlich wieder jemanden zu treffen. Und ihr dürft jetzt endlich wieder raten, wer das war. Oliver Niesen. Oliver Niesen ist Frontsänger und Gitarrist der Band Cat Baloo. Ich denke, in Köln gibt es kaum jemanden, dem die Band überhaupt nichts sagt. Spätestens seit dem Song Addiert kein Wort sind sie in Köln und vor allem im Kölner Karneval eine echte Institution. Ich wollte zuerst einmal wissen, wie Olli aufgewachsen ist, wie er seine Jugend erlebt hat und ob Musiker so sein Traumberuf war. Wir haben darüber gesprochen, wie er den Durchbruch im Jahr 2012 wahrgenommen hat und was das so für ihn persönlich verändert hat. Wir haben auch über die Band gesprochen, denn die gibt es nicht erst seit 2012, sondern schon seit 1999. So lange mit so vielen Menschen zusammenzuhocken, viel Zeit miteinander zu verbringen, ist ja irgendwie auch nicht selbstverständlich. Natürlich haben wir auch über das brandneue Album Alles Bunt gesprochen und wie das so entstanden ist. Hier merkt man, dass Olli auch wahnsinnig stolz darauf ist, was die Band da so geschaffen hat. Und das kann er auch, denn ich finde es auch wirklich klasse. So, und nun setzt euch mal zu uns, bestellt euch einen Kölsch und freut euch auf Oliver Niesen. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch natürlich noch meinen Sponsor vorstellen. Und der ist auch diesmal wieder Milatech, die Digitalagentur aus Köln. Ob Social Media Marketing, das Erstellen von Webseiten oder die Optimierung der Suchergebnisse für euer Unternehmen oder Projekt, Milatech ist euer Ansprechpartner. Also schaut gerne mal auf milatech.de vorbei. Ich bedanke mich für euer Sponsoring. Und jetzt geht's los mit Oliver Niesen.
Die mega geil ist, total Spaß macht, aber boah, dann ist ja manchmal so der Rest der Woche dann so ein bisschen so leicht benebelt.
Was heißt Nachtsession bei euch?
So eine, also keine Ahnung, wir sind gerade wieder so, dadurch, dass wir wenig spielen, versuchen wir halt viel zu schreiben und die Zeit halt kreativ zu nutzen. Und ja. Wenn man dann so sich tagsüber trifft, dann ist das eher so, dann weißt du, du musst dann und dann wieder eigentlich zu Hause sein und wie Abendbrot vorbereiten oder so. Und wenn man dann kommst du nicht so in so ein Flow rein.
Okay.
Du brauchst so ein offenes Ende, wenn man so weiß, man will heute kreativ sein. So.
Okay, und das geht bei euch, bei den meisten nur noch nachts bei euch?
Ja, so nachts Ideen sammeln, ein bisschen viben, ein bisschen mal ein Gläschen Wein, ein bisschen Spaß haben. Und dann, wenn dann Ideen dabei entstehen, kann man die ja dann tagsüber auch ausarbeiten. So.
Ja, voll.
Wenn man weiß, man hat dann einen Termin. So.
Ja.
So wie heute.
Wenn wir uns in Köln treffen würden, stell dir mal vor, ich bin so Mitte 50, komme irgendwo aus Dortmund oder so und wir treffen uns durch Zufall irgendwo auf der Aachener Straße in irgendeiner Kneipe oder sowas und wir kommen so ins Gespräch und ich würde dich mal fragen irgendwann, was machst du beruflich? Was würdest du sagen? Du kennst mich nicht.
Aus heutiger Sicht?
Ja, wenn du jetzt, sagen wir, wir treffen uns morgen.
Ich bin Musiker.
Musiker, okay.
Ja.
Das ist dein Beruf, würdest du auch sagen, das ist, seit wann ist das dein Beruf?
Seitdem, 2014.
2014 würdest du sagen, du bist Vollzeit. Vollzeit
kann ich sehr genau festmachen, weil ich bis dahin in der Praxis gearbeitet habe als Physiotherapeut.
Aha.
Und es wurde mit der Band immer mehr, sodass ich da dann
schon. Sind wir schon dran?
Wir sind dran. Nee, dann wurde das mit der Band halt so mehr, dass ich halt irgendwann gesagt habe, ja, also ich habe dann immer weiter Stunden reduziert in der Praxis und das wurde dann halt irgendwann so ein bisschen so zu. Ich habe dann beides so angefangen, halbherziger zu machen, so, und das war halt doof, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann man es auch mal versuchen mit der Musik.
So. Wie lange hast du für die Entscheidung gebraucht, zu sagen?
Ja, es kam halt so zum Glück halt sehr gesund. Das war jetzt nicht so, dass ich so krass die Pistole auf der Brust hatte. Aber es war schon so, dass so, ich habe 3 Jahre in der Praxis gearbeitet nach der Ausbildung zum Physiotherapeut. Und da merkte ich schon so, okay, im zweiten Jahr, es wird mehr mit der Musik. Im dritten Jahr war es dann irgendwann so, immer wieder mit der Chefin geredet, da habe ich Patienten verlegen und so. Ja, hast freie Hand, mach wie du meinst. Hauptsache, du kommst dem nach. Das hat alles ganz gut geklappt, aber irgendwann war halt so, dass ich gemerkt habe, ich hatte dann auch noch so Rückengruppen oder sowas, die ich so angeleitet habe im Fitnessstudio und da habe ich einfach gemerkt, ich habe das irgendwann so, da musste ich dann hin, also, ne, und nicht so, ich habe heute Bock, die Leute da zu bearbeiten, sondern eher so, ich musste das erledigen, so, und dann wurde das halt so zu, zu einer Pflicht so. Und dann habe ich es halt halbherzig gemacht.
Wie lange war dieser Prozess? Das ist so ein bisschen wie bei mir. Ich habe mich auch selbstständig gemacht, hatte auch mehrere Projekte so gleichzeitig.
Das ist schon so ein bisschen her. Das ist alles so fließend gegangen.
Okay.
Deshalb, wie gesagt, nicht so mit der Pistole auf der Brust, selbst kann ich das nicht so benennen. Es war dann eher so ein Prozess von so einem halben Jahr, dass ich selber gemerkt habe, boah, shit, ich gebe dem hier nicht mehr so viel Aufmerksamkeit so, ne? Und ich bin eigentlich so ein Typ, wenn dann komplett so und dann auch mit Enthusiasmus und Bock, also auf der Bühne ist das wie mit Patienten, sag ich jetzt mal, oder wenn man das vergleichen möchte, du musst die Leute irgendwie motivieren, da Spaß dran zu haben, so, ne? Und wenn du das halt nicht so richtig machst, dann merkst du halt so, es geht eher so in die Hose, so, ne?
Wie viel der Bandmitglieder waren 2014 dann schon Vollzeitberufler? Also Vollzeitmusiker, so?
Also damals war das, es hing nur einer noch im Studium, alle anderen waren so mit der Ausbildung fertig.
Mhm.
Aber eigentlich haben alle gesagt so, wir müssten es jetzt mal auf die Musik setzen, so, ne? Das war schon so der Punkt. Ich war halt schon in der Praxis, aber habe halt nie Vollzeit gearbeitet. Ich habe immer nur so 30 Stunden gemacht.
Ah, okay.
Sodass ich schon immer genug Zeit für die Musik hatte, so. Aber die wurde dann irgendwann so, dann haben wir ein Album aufgenommen und das war, weiß ich noch, war so der Moment, wo ich so ein bisschen fertig war, weil ich halt den Studio-Sessions eigentlich nicht mehr so nachgekommen bin. Mhm. Da musste ich gucken, wie ich dann die Patienten verschiebe, dass ich da dann pünktlich bin, dass wir das hinkriegen, bis zur Deadline aufgenommen zu haben und so. Und genauso musste ich aber gucken, dass ich dann halt auch die Rezepte der Patienten abarbeite. So. Und da habe ich einfach gemerkt, das wird
zu viel.
Das wird zu viel so,
ja. Genau.
Und dann auch noch privat eine Freundin gehabt. So.
Stimmt, das kommt ja auch noch hinzu. Das gibt es ja auch noch.
Keine Ahnung. Also immer hinten angestellt alles so, das Private. Ungesund auch.
Lass uns mal ganz vorne anfangen, wenn du möchtest. Wenn du Lust hast.
Klar.
Nimm mich mal mit so in die Zeit, du bist 16, 17, klassischer Freitagabend. Wo würde ich
Ach, haben finden? Wir wirklich schon angefangen?
Ja, sicher, wir sind voll drin.
Ah, verdammt.
Wir sind voll drin.
Was habe ich gesagt?
So klassischer Freitagabend, Samstagabend, du bist 15, 16, 17, so in dieser Zeit. Wo würde ich dich hier treffen oder wo würde ich dich allgemein treffen? 20 Uhr, Freitagabend. Wie sieht so dein Abend aus?
Mit 17?
Mhm. 17, 18 vielleicht auch schon.
Ja, 18, muss ich kurz überlegen. Waren wir da schon im Rose Club? Also wir waren früher viel im Rose Club, aber ich glaube, das war nicht 17, 18. Ich glaube, eher so Rheinufer, Feuerchen machen und so.
Also auch so draußen, das war auch so meine Zeit. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich mir so Fragen ausstelle, denke ich immer, wie war das bei mir? Ich war auch beim Lagerfeuer gemacht, draußen gesessen.
Ja, oder auch viel so, das war auch noch so das Alter, da, also bin ich sehr viel Skateboard gefahren, eigentlich auch jeden Tag. Und dann ist so eine Skateboard-Session dann vielleicht irgendwie so übergegangen in den Abend. Oder?
Okay. Wenn du an früher denkst, bei mir, also ich glaube, jeder hat das irgendwann in der Jugend immer so ein Feindbild. Ich meine Feindbild gar nicht im Sinne von Hass oder sowas, aber so will ich nicht sein. So, weil es kann Spießer sein, bei mir war das ganz stark zu einer gewissen Zeit das Thema Nazis.
Ja,
hattest
das
du
ist
so,
selbstverständlich.
Das ist so, klar, aber was waren deine Feindbilder früher? Wo würdest du sagen, so da war ich gegen?
Auch so mit 17 oder was? Puh. Naja, ich war also schon immer Skater und dann waren wir auch so in der Zeit auf jeden Fall so, haben wir Punkmusik gemacht, im Keller mehr als auf Bühnen und ja, schon so ein bisschen Scheißegal-Einstellung und dann waren halt vielleicht wirklich so einfach Regeln und Normen halt langweilig, aber jetzt nicht so als krasses Feindbild, sondern eher so, ja, hab ich nicht so Interesse dran.
Okay. Aber
Tag reinleben war vielleicht eher so das Feeling.
Wie bist du aufgewachsen?
In Bergisch Gladbach.
Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Reihenhaus, Wohnung?
Nö, freistehendes Haus. Ich habe eine ältere und eine jüngere Schwester und kannst du, ja, Vorstadt.
Also so Standard, so ein bisschen, ja. So,
ja.
Ja, okay. Hast du dich abgegrenzt früher? Ich habe mich sehr stark durch Klamotten abgegrenzt. Hast du dich von deinen Eltern irgendwann distanziert, so abgegrenzt oder?
Ja, nie so aus so einer krassen Rebellion, so, wie du auch gerade meinst, mit so Feindbildern, so, also will ich nicht sein, sondern eher so, ja, so egal. So, mir war das oft.
So richtig New Future-mäßig. So
ja, keine Ahnung, ich finde es schwierig, so über mich zu reden. Keine Ahnung, ich sah mich nie so in so Sparten irgendwie.
Okay.
Also ich weiß schon, dass wir in der Schulzeit so. Vor der Oberstufe, so, eher so 10. Klasse. Da war man schon eher so, da gab es so die bei den Rollern waren. Da
ja,
gab es die,
ja,
die
ja.
geraucht haben, ja. abseits vom Schulgelände. Und dann gab es so die ganz normalen, die Fußball gespielt haben oder so. Und ich weiß nicht, wir saßen halt auf der Treppe. Das war immer so unser Platz. So.
Wie viele wart ihr?
Wie viele waren da so auf der Treppe? So 10? Hm. Waren mal mehr, mal weniger. Aber
ich finde, wenn man, ich habe auch mal darüber nachgedacht, wir waren früher auch immer in so einer Kneipe und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, denkt man immer, man wäre unheimlich viele gewesen, aber ich glaube, es waren eigentlich, in Wirklichkeit waren es einfach bei mir viel weniger. Ich glaube, wir waren auch so 10, aber es kommt immer so groß alles vor, aber ich glaube, es waren doch weniger.
Ja, ich glaube, ich könnte die noch alle so aufzählen, aber dann gibt es noch so 2, 3, die dann mehr nur so am Rand standen, die sich da zugestellt haben. Und so. Also ich meine, das war Schulzeit so. Und das, ja, schon lange her.
Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass dann die Musik so in dein Leben kam, wo du gesagt hast, okay, das ist was mir gefällt? Kannst du dich daran erinnern, wie alt du da warst?
Also das war irgendwie so von klein auf, also wie wir, also die Grundbesetzung, wie wir damals angefangen haben, im Keller Musik zu machen. Waren der Kevin und der Michi, 2 Cousins von mir. Unsere Väter hatten schon Bands zusammen, so deshalb hat sich das so irgendwie, sind wir damit groß geworden. Das klingt immer so abgedroschen, so wurde uns mit in die Wiege gelegt oder so, aber so war es halt ein bisschen, weil es irgendwie von Hause aus irgendwie normal war, dass so Musik da war. Aber nie so professionell, dass unsere Eltern das irgendwie gelernt haben oder studiert oder so, sondern es war immer so Hobby. Und genauso war das bei uns halt auch, dass es so ein Hobby war, was halt Spaß gemacht hat. Und dann fing das, keine Ahnung, ich habe glaube ich mit 10 so ein paar Akkorde gelernt. Und dann hat man, keine Ahnung, was waren damals so für Musik? Das war noch so vor diesen Skatepunk-Zeiten so Bloodhound Gang oder so, was hat man dann nachgespielt?
Skape war bei mir ganz groß.
Ja, das kam bei mir so ein bisschen später, Skape, North X und so, klar.
Ja. Aber du hattest nie irgendwie, also du hattest zu dem Zeitpunkt oder auch in der Jugend nie irgendwie so den Drang, ich will jetzt Sänger werden oder?
Nee, Sänger gar nicht. Okay. Eigentlich lieber Gitarre so, oder Schlagzeuger eigentlich am allerliebsten. So.
Ah, krass.
Ja.
Aber hattest du dann schon früher den Gedanken, ich will das auf den Bühnen machen? Oder war das, weil du sagst, das wäre so ein Hobby-Ding? Aber
ja, es war immer so ein Hobby-Ding. Deshalb war das nie so, wir legen jetzt mal alles darauf, dass das sich auch so entwickelt. So, ne? Das war halt eher immer so ein Spaß-Ding, wie man halt, man kommt aus der Schule, erledigt Hausaufgaben oder nicht, eher nicht. Und danach, früher ist man dann in den Wald gegangen, hat Hütten gebaut oder irgendwie sowas. Oder hat sich gemischte Tüte gekauft, irgendwann hat man dann eher eine Zigarettenpackung gekauft oder so, die heimlich im Wald geraucht oder sowas. Und dann kam halt irgendwann die Musik so als Band war irgendwie immer schon da. So. Also eigentlich an dem Moment, wo wir die ersten Gitarrenakkorde hatten, dann hat sich der Michi ein Schlagzeug gekauft und so. Wie alt waren wir da? 12 oder so?
Okay.
Und dann haben wir halt angefangen, so im Keller irgendwas zu machen. So, ne? Dann haben wir auch so. Das war auch ein Song, den haben wir dann viel gespielt, von Lenny Kravitz, Fly Away.
Ja, ja.
Und haben auch schon so ausprobiert, selber unsere Texte dann irgendwie so zu machen und Akkorde aneinander zu reihen, aber es war halt, wir haben das halt nie gelernt, deshalb immer so irgendwie so intuitiv oder wie sich das irgendwie gerade gut anfühlt. So. Und deshalb war das nie so, ich werde mal Sänger oder so. Das war halt eigentlich, das war ein totaler Zufall, weil es eigentlich dann irgendwann so aus diesem, ja, wir spielen halt Sachen nach, wir machen unsere eigenen Interpretationen daraus. Ich kam dann irgendwann an und meinte, ich habe ein bisschen Herzschmerz gehabt, ich habe ein paar Lieder geschrieben. So, ich singe die euch mal vor, spiel mal das. Ja, so ist cool, ich könnte auch das spielen und so. Ja, ist cool. Und dann habe ich halt gesungen. So, es hat sich eher so zufällig ergeben.
Also du hattest früher auch so diese Tagträume, die man hat, wenn man was anfängt.
Ja, das hatte das ich
war schon,
immer.
Das
ja,
war schon klar. Da, okay.
Also klar, dass man immer so, also ich habe mir immer gerne vorgestellt, auf einer großen Bühne zu stehen oder halt, in, also damals waren das so die Jugendzentren, das waren so die großen Bühnen,
ja.
Die man sich so vorgestellt hat und dann hat man das dann irgendwann gemacht und das war dann so, jo geil, die Leute pogen vor der Bühne und so.
Was hast du dir da genau vorgestellt? Eher so dieses ich bin Teil der Band, also Musiker, ich bin Sänger oder dann hat man noch dieses Popstar-Ding, so ich bin der Star. Was war so das, was du dir vorgestellt hast?
Ich war auch immer gerne auf Konzerten, ne? Also wo du gerade Skape gesagt hast, damals in der Live Music Hall, das war so ein Magic Moment einfach und deshalb, ich war auch gerne im Publikum so, ne? Und hab halt auf der Bühne mir das angeguckt, was die da machen und so und hab dann auch gefeiert und so, aber deshalb gab es für mich nie so ein konkretes, deshalb wäre ich auch vielleicht gerne Schlagzeuger geworden oder auch irgendwas anderes, was mir so musikalisch liegt, weil ich glaube ich so dieses Grundprinzip einfach geil finde, dass man irgendwie zusammen ist und eine geile Zeit hat. So, ne? Mhm. Und natürlich weiß ich, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt, wie da muss es auch dann einen Frontmann geben, der die Leute gut, oder eine Band an sich, die irgendwie die Leute jetzt so packen und so. Aber für mich ist das immer so ein Großes und Ganzes. So, die Leute, die feiern, die singen mit, dann haben die da oben noch mehr Bock und singen, geben noch mehr. Also es ist immer so eine Wechselwirkung, finde ich.
Du hast doch gesagt, du weißt, dass es so eine, ich nenne das jetzt einfach mal Hierarchie in der Band gibt oder so eine gewisse Regeln, Grundregeln. Kannst du dich erinnern, wann die zum ersten Mal so richtig nach vorne kamen? Also so richtig, dass du gesagt hast, jetzt müssen wir was ändern?
Ja, ändern nicht.
Das oder zumindest was professionalisieren, nenne ich das jetzt
ja,
mal.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das hat sich eigentlich immer so ganz gut ergeben, so von einem zum nächsten und so. Aber wenn du die Frage so konkret beantworten haben willst, dann jetzt. Eigentlich jetzt erst. So.
Okay,
also, jetzt. Dass man, ja, schleichend immer mal wieder so, aber dass man sagt, konsequent, okay, das muss jetzt so sein, du bist der, der da vorne steht, deshalb musst du das jetzt auch so ansagen oder so. Das wurde nie so benannt. Das war eigentlich eher so, das hat sich immer mehr verselbstständigt, dass das eine logische Konsequenz war.
Okay. So. Ich hätte gedacht, das wäre viel, viel früher, so im Jahr 2012 so.
Nee, da noch lange nicht.
Da war es noch richtig unprofessionell, beziehungsweise ja, eher so gefühlsmäßig.
Das war einfach noch voll mit der gleichen Attitude wie mit 18 irgendwie Auto vollgepackt, zu irgendeinem Gig hingefahren. Ich war schon damals so professionell, dass ich mich aufgeregt habe, wenn sich der Schlagzeuger und der Bassist oder die anderen drei betrunken haben. Das hat mir nie so ganz gepasst, weil das irgendwie immer, dann wurde die Musik schlecht. So, ne? Okay. Und das fand ich immer irgendwie ein bisschen doof. So viel Professionalität habe ich schon immer so ein bisschen reingetrieben, dass ich gesagt habe, komm, wir sollten schon einen guten Gig machen, so, ne? Das schon, aber
würdest du sagen,
mit dieser Hierarchie, so das nicht, so dieses Klassische.
Würdest du sagen, du bist so der Treiber in der Band, so, oder der?
Nee.
Okay, das macht ihr.
Also, nee, ich glaube, es gibt schon bei uns so diesen Part Visionär, so, ich hab eine Vorstellung. Dann gibt's so den, der das dann zerdenkt. Dann gibt's so den anderen, der auch noch so seinen Senf dabei gibt, der den anderen wieder zu denken gibt, so. Das ist eigentlich so grunddemokratisch, aber natürlich ist es schon, damals in der Schule hat man so Lerntypen rausgearbeitet, ne? So, du bist der Denker, du bist der Macher und du bist so der ja, Mitläufer, klingt so negativ, das muss es ja auch geben, die dann, das meine ich gerade mit ihren Senf auch dazugeben, die anderen auch wieder zum Denken bringen, aber nicht so, so wird das jetzt mal, so, lass mal das doch mal machen, so, ne? Da muss es ja alle Rollen geben und die haben wir, finde ich, oder finden wir alle sehr, sehr ausgeglichen, sodass wir uns alle sehr wohlfühlen.
Welche Rolle machst du?
Ich bin schon immer der Denker.
Ja?
Ich halte mich, ich mach gar nichts eigentlich. Ich zerrede das so lange und hole nochmal ein Argument aus der Opposition und so. Und also sollten wir da nochmal drüber nachdenken. Also wenn ich der Macher wäre, dann würden wir nichts machen.
Okay. Warum ich das Jahr 2012 angesprochen habe, war, ich habe eure Band da kennengelernt. Hörer wissen das, ich bin Immi, also ich komme aus Wuppertal eigentlich und bin zu dem Zeitpunkt zum Studium hier rüber gekommen. Und ich erinnere mich, dass ich euch irgendwo gesehen habe. Ich habe schon.
Aber nicht in Wuppertal, da haben wir noch nie gespielt.
Nein.
Sagen wir immer wieder, in Wuppertal, warum haben wir da noch nie gespielt?
U-Club, da würdet ihr super reinpassen.
Okay.
Aber wir haben noch mal probiert überlegen, wo ich euch zuerst gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, entweder im Stereo oder im Blue Shell.
Im Stereo Wonderland haben wir noch nie gespielt.
Okay, dann wart ihr im Blue Shell. Absolut. Dann war es wahrscheinlich im Blue Shell.
Da haben wir öfter gespielt.
Da habe ich euch zum ersten Mal gesehen. Ich meine sogar, weil ich es auch nachgelesen habe, es war so ein Contest, kann das sein?
Ja, Kölnrock, genau.
Und dann kam plötzlich, da habe ich euch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und dann kam plötzlich die Zeit, wo ein YouTube-Video online gegangen ist, mit dir, dem Lied, wofür ihr dann einfach ein Jahr lang komplett bekannt wart. Ihr hattet kein Wort.
Aber das haben wir nicht bei dem, egal.
Ihr habt es da nicht gespielt, ne? Aber ich habe euch da kennengelernt.
Ja, da hatten wir das noch nicht. Also bei Kölnrock hatten wir diesen Song noch nicht, ne?
Und plötzlich war dieses Video einfach überall. Dieser Song war überall. Es gab, also ich weiß noch, dass wir in meiner Studentenbude saßen, dieses Video einfach, damals war, glaube ich, Spotify auch noch gar nicht so am Start.
Nee.
Wir haben YouTube auf und ab gehört. Ich habe mir das angeguckt, 12 Millionen Views, hatte nur ein Video von euch. Das ist ja noch mit mehreren Kanälen hochgeladen, beziehungsweise jetzt gestreamt. Unfassbarer Erfolg, es war überall. Wie hast du die Zeit erlebt, als das auf einmal da war?
Ja, wie ich es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet habe, immer eigentlich mit dem Kopf von so, wie man es schon immer gemacht hat, so wie mit 18 oder Anfang 20, so Larifari-mäßig eigentlich so. Und dann ist uns natürlich dieser Erfolg der Nummer bewusst geworden, eigentlich auch erst im Folgejahr, im darauffolgenden Jahr, weil so die Bühnen größer wurden und dann hat man nochmal so einen neuen Zenit sich erspielt oder so. sodass man immer, ja, eigentlich erst so 2-3 Jahre danach gemerkt hat, was das wirklich ist. Natürlich hat man in dem Moment auch gemerkt, boah, cool, das fühlt sich gut an. Die Leute singen das ja von alleine mit. Wir müssen es gar nicht irgendwie animieren oder so. Ja,
es reichen im Prinzip 3 Wörter und dann geht's los.
Genau, ja. So diesen, das hat man natürlich schnell realisiert und so, aber was das letztendlich für die nächsten Jahre dann bedeutet hat, das hat man nie irgendwie sich ausgemalt oder so.
Würdest du jetzt 9 Jahre fast zurück, würdest du sagen, das war so der Bandmoment? Man hat ja in der Band immer so einen Moment, wo du sagst, okay, das war jetzt so der große Startschuss. Würdest du sagen, das war dieser Moment, also dieses Jahr oder dieser Song?
Ja klar, also dieser Song, dieses Lied hat uns alle Türen geöffnet, die wir dann auch gegangen sind oder auch nicht. Ne? Wir haben uns auch bewusst gegen Sachen entschieden. Mhm. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein Moment, das kann man schon sagen. Also ohne dieses Lied würde ich jetzt hier nicht sitzen, das ist ganz klar, ja.
Jetzt war es ja so, dass du in dem Video auch unfassbar präsent bist. Also ich seit 2012 kenne ich dein Gesicht. Und wie hat sich das Leben für dich verändert? Ich kann mir halt vorstellen, damals gab es halt nicht unbedingt Streaming. Ich würde behaupten, dass wenn es damals schon Spotify gegeben hätte und es viel mehr gestreamt wäre, dass du persönlich halt nicht so bekannt wärst, weil ich habe halt, alle, die das Lied hören wollten, mussten sich ja quasi zwangsläufig auch das Video angucken, ja, und dich angucken. Wie hat sich das für dich verändert?
Ja, man wurde dann halt mehr erkannt, ne, klar, also irgendwie auf der Straße dann auch teilweise angesprochen oder man hat dann auch manchmal das Gefühl gehabt, hat er jetzt einen deshalb so nachgeguckt, weil er mich vielleicht erkannt hat oder so. Das sind so Sachen, ne, die man halt so konkret benennen kann. Aber ansonsten, keine Ahnung, ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass so ein Bekanntheitsgrad mich irgendwie beeinflusst oder so.
Hast du dir irgendwie Gedanken gemacht, um was will ich preisgeben, über was will ich in Interviews sprechen, was will ich nicht preisgeben, wo schotte ich mich ab? Hast du dir da irgendwie so eine Strategie zurechtgelegt?
Nee, keine Strategie, sondern einfach so ein, auch eigentlich aus so einer logischen Konsequenz raus, für mich logisch. Mhm. So, ne? Da hat ja jeder seine eigenen Grenzen und so, aber für mich ist es einfach irgendwie selbstverständlich, dass ich, so gut es geht, mein Privatleben halt jetzt nicht so aufdecke, so, wo ich mir denke, das betrifft nicht nur mich allein. Also ich kann mit dir darüber reden, was ich mit 15, 16, 18 gemacht habe, aber das betrifft ja irgendwie nur mich. Mhm. So, ne? Wenn ich jetzt, ja, ich würde jetzt nicht so über mein Umfeld sprechen, okay, was die so gemacht haben, so. Das ist vielleicht so das Logische, was sich irgendwie ergibt, was mich nicht direkt betrifft. So, um es irgendwie, keine Ahnung, ob das verständlich ist.
Ja, doch, schon. Du hast gerade selber schon gesagt, du bist halt der Sänger. Und würdest du von dir selber sagen, oder würdest du, wie denkst du darüber, hast du eine Sonderstellung so in der Band? Weil du hast selber gesagt, du bist jetzt der, der hier sitzt. Du bist der, der im Kölner Stadtanzeiger Interviews hält.
Naja, das ist auch so, da erkennt jeder so seinen Platz, glaube ich, und weiß, wo er sich einbringen kann. Das hat eigentlich eine sehr, auch so ein Selbstverständnis einfach, weil ich glaube, jeder sieht die Verantwortung, die er gegenüber der Band hat. So. Und deshalb bringt man sich überall ein, wo man auch weiß, dass man sich da einbringen kann. Und Sonderstellung, jein, also ich sehe mich jetzt nicht irgendwie, das muss jetzt nach mir gerichtet werden, weil ich bin ja da, der nachher vor der Kamera sein muss oder so. Also bezogen auf ein Live-Set, auf ein Konzert, ja, irgendwie da schon. Da glaube ich schon, dass ich da manche Sachen durchsetzen muss, weil ich die halt vermitteln muss. Ne? Und da kann ich ja, weiß ich ja irgendwie am besten, was ich sagen möchte oder was nicht so zu mir passt, so wo ich mich selber mit wohlfühle. Das ist uns irgendwie allen sehr wichtig, dass wir uns sehr wohlfühlen damit, was wir da tun, sonst wird man unglücklich. Ne? Mhm.
Und, redet ihr in der Band darüber? Also
über wir reden über alles sehr viel. Wir reden sehr viel.
Okay.
Über alles Mögliche und sezieren alles sehr, manchmal auch zu viel, aber dadurch bleiben wir irgendwie, haben wir das Gefühl, dadurch bleiben wir wach und und irgendwie haben wir Bock darauf, wenn wir irgendwie unsere Seele da mit drin lassen, so damit man halt irgendwie immer, ja, so zufrieden sein ist schon wichtig. Ich glaube, mit allem, was man macht. Aber nochmal kurz zu dieser Sonderstellung, wenn ich heiser bin oder ich glaube, so eine Stimme ist so das sensibelste Instrument auf der Bühne, so auf dem Schlagzeug, da musst du draufhauen, Keyboard, so, da musst du draufhauen, Gitarren müssen gestimmt sein. Klar, wenn da der Finger gebrochen ist, kannst du auch nicht spielen, aber so eine Stimme ist schon, die ist schon schneller lidiert, sage ich jetzt mal, und da muss man dann mich dann schon mal mit ein bisschen Sanftpfoten anfassen.
Okay, okay, das heißt?
Nein, nicht so, dass ich das irgendwie auslebe, so, aber ich glaube, jeder wird in gewisser Weise mit Sanftpfoten manchmal angepackt, weil wir so viel aufeinander hängen in Extremphasen. Da weiß man einfach, wann man jemanden mal aus dem Weg geht, wann jemand mal einen Klopfer auf die Schulter braucht und so. Da ist halt alles sehr wichtig, so.
Dass man sich gut kennt. Wir reden mal über die Band. Ja, du hast gerade selber schon gesagt, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, bei Ehepaaren ist es ja häufig so, dass im Laufe des Alters zum Beispiel die Schlafzimmer getrennt werden oder irgendwelche irgendwie
die Bandbusse. Ja.
Wie macht ihr das, dass sowas nicht passiert oder was macht ihr, damit ihr diesen Freiraum schafft? Ich meine, Karnevalssession stelle ich mir zum Beispiel so eine Zeit vor, wo man wahnsinnig viel aufeinander hängt.
Absolut, ja.
Wie macht ihr das, dass sich das nicht entzweit? Oder wie schafft ihr Distanz, wenn sie sein muss?
Also wir sind ja mittlerweile 5 Bandmitglieder, so hat man einfach immer ein offenes Ohr, glaube ich. Und ich glaube, das ist so der. Also wir haben keine Strategie, ist kein Plan, aber wenn du mich so direkt fragst, glaube ich, liegt das daran, dass wir, wenn ich irgendwas auf dem Herzen habe, was vielleicht die eine oder andere Person betrifft, dann weiß ich, mit wem ich darüber reden kann. Und ich weiß auch, dass der das nicht falsch versteht. Ich weiß auch, dass der jetzt nicht dann sagt, ja, stimmt, das ist ja auch richtig Kacke von dem, sondern der weiß, das ist jetzt ein Auskotzen. Das meine ich gerade mit dem Schulterklopfer so. Da weiß man einfach, den hat er gerade nötig, weil er ein Sensibelchen ist, vielleicht gerade bezogen auf diese Situation. Weil jeder ist ein Sensibelchen bezogen auf verschiedene Situationen. So. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist es gut, dass wenn man, je nachdem, was man auf dem Herzen hat, weiß man, wen man dafür ansprechen kann. Und das wissen auch die anderen, dass jeder mal über den anderen redet, mal krass gesagt. So. Mhm. Oder, ja, ich glaube so.
Aber wenn du sagst, man kennt sich so gut, dass man weiß, was der andere braucht, dann weiß man natürlich auch, wie man den anderen auf die Palme bringen kann. Ja. Ich weiß zum Beispiel bei meinen besten Freunden genau, was ich sagen muss, damit das hochgeht. Nutzt ihr das?
Nee,
in Diskussionen,
das
oder?
Passiert, da sind wir doch, glaube ich, alle so wenig Herr unserer selbst, dass wir das beeinflussen können. Ja. Also ich glaube, wenn ich hier irgendwas sage, was den anderen zum Explodieren bringt, dann mache ich das bestimmt nicht böswillig, sondern weiß nicht, ich glaube, da bin ich, glaube ich, zu ungeschickt oder sind wir alle sehr ungeschickt, was so Konfliktstrategien angeht oder so. Ich glaube, da sind wir alle irgendwie Menschen im Bandbus und lassen das halt so kommen, wie es geht. Wir haben uns auch schon angeschnauzt und wir haben so Insider, wo wir uns darüber lustig machen. Es gibt einen Insider, lass mich am Bonner Verteiler raus. So, ne? Das ist so, wenn irgendwie was hochkocht und vielleicht auch auf ernster Ebene hochkocht, dann kommt schon wieder so ein blöder Spruch um die Ecke, sodass das Ganze einfach, wo man weiß, morgen werden wir drüber lachen wahrscheinlich.
Okay, also
so.
Ein bisschen entschärfen, oder? Ja.
Ja, nee, man muss auch manchmal, man weiß manchmal, da sollte ich das jetzt auch besser nicht sagen. So, ne? Das weiß man auch irgendwie. Das heißt, weiß, manchmal sagt man auch was Blödes. Also das passiert doch, wie du gerade meintest, mit besten Freunden oder Ehen oder wenn man viel aufeinander hängt, dann ja, so ist das halt. Ich glaube, das weiß jeder.
Überrascht ihr euch noch untereinander? Also hast du noch bei deinen Bandmitgliedern so, ich nenne das immer so, blinde Punkte, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht?
Ich finde sehr schön, wenn man überrascht wird. Mhm. Also vor allen Dingen, weil in so krassen Konstrukten, die so intensiv arbeiten und so intensiv zusammenhängen, ist es, glaube ich, cool, wenn man jemanden mal überrascht, wenn man mal wenn man von jemandem mal einen Moment hat, wo man denkt, das bist du? Krass. Mhm. So,
das habt ihr schon noch?
Ja, schon. Okay. Auf jeden Fall. Also, das passiert. Selten, aber so selten, dass es halt dann auch wieder eine Magie hat.
Ja, schön. Ja. Glaubst du, du wärst mit allen noch befreundet, wenn es die Band nicht gäbe? Ist das was so eine Freundschaft zusammenhält?
Boah, ey. Freundschaft ist einfach so ein gibt so unterschiedliche Freundschaften und unterschiedliche Werte, die man in Menschen so hat. Wir sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich, wie ja jeder unterschiedlich ist, aber wir sind so unterschiedlich, dass es vielleicht manchmal mehr ich finde das blöd so zu sagen, aber vielleicht mehr Brüder sind als Freunde. Mhm. Also ich hab nur zwei Schwestern. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geschlechterspezifisch ist, wahrscheinlich auch nicht. Ist einfach, was hat man für Ebenen miteinander? Ich glaube, ohne die Band, ich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dann würden wir uns vielleicht gar nicht mehr kennen. Oder wäre nur ein bekanntes Gesicht von früher. Das klänge jetzt viel zu negativ, weil ich weiß, was ich an jedem Einzelnen der Bandmitglieder habe, so, weil die mich eben, weil sie so anders sind, auch wieder anders gucken lassen. So, ne? Und das finde ich ist sowieso im Leben immer mega wichtig, dass man halt versucht, seinen eigenen Horizont nochmal zu erweitern, so, und über den Tellerrand guckt, so wieder so abgedroschene Floskeln, aber dass man irgendwie nie stehen bleibt und immer versucht, auch die Gegenseite nochmal mit in sein eigenes einfließen zu lassen.
Mhm. Wir haben das ist ja jetzt schon so ein bisschen Bandromantik, über was wir sprechen. Irgendwann.
Voll,
ja. Ja, irgendwann ist ja die Romantik auch mal vorbei. Ihr habt euch alle geschworen, also ihr habt ja im Prinzip alle miteinander gesprochen und gesagt, okay, das wird jetzt unser Beruf, die Band ist jetzt unser Beruf. Irgendwann werdet ihr dann schon zu Geschäftspartnern quasi. Ihr sitzt alle im gleichen Boot, ihr müsst Geld verdienen. Wechselt ihr dann so die Rolle? Also wenn ihr jetzt, ich stelle mir das so vor, im Bandbus beispielsweise, oder ihr sitzt im Studio oder wo auch immer am Tisch und überlegt jetzt beispielsweise, welche Konzerte ihr spielt, welche Verträge ihr annehmt, was auch immer. Wechselt also, die Stimmung, merkst du das?
Das ist, glaube ich, ein Prinzip, was sehr neu ist bei uns, was wir, glaube ich, immer mehr versuchen zu strukturieren. Mhm. Dass sagt man ja, jetzt seit 2 Jahren nennt man das ja Calls. Mhm. Also wenn wir einen Call haben, dann geht es da schon darum, Sachen abzuarbeiten. Schnell, ja, nein und so. Weil wir eine Gesinnung haben, wir wissen so, das ist unsere Moral und deshalb entscheiden wir manche Sachen so und so und deshalb sind wir da effektiver geworden und schneller, aber wir sind auf jeden Fall auch da, wir verstricken uns auch in diesen Momenten, wo wir wissen, wir müssen jetzt eigentlich gerade nur was abarbeiten und wir wissen doch, wie wir ticken, deshalb können wir das eigentlich schnell machen. Wenn es irgendeinen Moment gibt, wo wir uns wieder verfransen, so, dann sind wir wieder am Diskutieren und so. Ne? Mhm.
Und dieser Prozess ist jetzt neu. Oder?
Ja, seit 2 Jahren ist man halt.
Ist das die Distanz, meinst du? Du hast ja gesagt, Calls.
Nee, ist nicht die Distanz, ist, glaube ich, eher so die Muße, die man plötzlich hat. Weil die letzten 4, 5 Jahre, also jetzt abgezogen von den letzten 2 Jahren, die ja irgendwie so nur so daher,
ja.
So man torkelt ja gefühlt so nur noch so,
ja, ja.
Also jetzt nur so ganz emotional gesprochen. Genau, man schwimmt ja so, gerade so in unserer beruflichen Nische, so ist das ja, so planst Konzerte, sagst sie wieder ab, verschiebst sie wieder, so, das meine ich gerade mit so, irgendwie ist gerade alles so schwammig und dann ist eine Karnevalssession abgesagt und jetzt findet es doch irgendwo wieder was statt und so, man ist die ganze Zeit so in Anspannung, aber irgendwo hatte man auch die letzten 2 Jahre eine ziemliche Muße, Sachen irgendwie neu zu denken, wieder zu hinterfragen und so. Und davor hatten wir so einen krassen Stream, da hatten man so einen Kopf nicht. Da ist man von einer Karnevalsbühne gekommen, die letzte. Dann hatte man ein paar Tage Auszeit, aber hat dann auch gesagt, komm, die Energie nehmen wir jetzt mit und machen so ein Songwriting-Camp. Und dann sind wir ein paar Tage weggefahren, haben uns eingeschlossen, haben Lieder geschrieben. Aus der Phase sind wir dann wieder auf die nächsten Bühnen gestolpert. Und dann war das Jahr auch schon wieder durchgeplant und so bist du so getaktet gewesen. Da haben wir es halt, ja, wir haben es so auf unsere Art und Weise strukturiert, aber die war eher immer so, jeder ist mit vollem Einsatz dabei und deshalb ziehen wir das gemeinsam durch. Weniger so, wir haben jetzt unsere Zeiträume, wo wir uns um das kümmern und dann um das. Und deshalb hatte man schon so ein bisschen jetzt auch gerade die Gelegenheit, ich will nicht sagen aufzuräumen, aber so ein bisschen, ja, so eine kleine Struktur zu schaffen, es gelingt uns ja auch nicht wirklich zu 100%, aber wir merken, dass uns das auch gut getan hat. Mhm.
Hat, glaube ich, vielen, nicht nur in der Branche, sondern in vielen Branchen gut getan, mal Zeit zu haben oder Struktur in Dinge zu bringen.
Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn mal was irgendwie passiert, was so nicht die Regel ist. Wie auch gerade mit den Überraschungen. Überrascht ihr euch noch? Ich glaube, wenn überraschende Momente kommen, dann gelingt es dir mal wieder, von außen drauf zu gucken. Mhm. So, ne? Und ja.
Ihr habt ja irgendwann dann die Entscheidung getroffen, Mundart zu machen. Und war das eine Kollektiventscheidung? Ihr habt ja vorher auch immer mal probiert, was anderes zu machen. War es eine Entscheidung zu sagen, okay, wir machen das?
Ja, es war nie so eine bewusste Entscheidung. Also wenn ich noch ganz nochmal zurückgehe zu den ganzen Anfängen, wo wir da einfach nur irgendwie Sachen nachgespielt haben und dann haben wir irgendwann angefangen, so alle möglichen Lieder, die wir cool fanden, privat irgendwie in Ska zu umzuwandeln und die dann...
Die Anfänger waren das, glaube ich, oder? Die Band? Es gab irgendeine Band, die hieß Die Anfänger, was war das?
Ach so, ja, genau. Ja. Ich dachte, Die Anfänger, nee. Hatte das jetzt wirklich gesagt? Ja. Genau, ja, wir sind von, aus der Grundschule, von den vier lustigen drei,
ja, genau,
sind stimmt, wir übergegangen in die, die Anfänger, genau. Kann mich an unser Bandlogo erinnern. Und ja, und dann war das irgendwie dieses Ska-Ding und dann war so, ja, Ska-Bands, die haben doch alle einen Bandnamen mit Ska. Dann haben wir gedacht, so Scampi. Hatten wir einen Auftritt mit dem Bandnamen Scampi, das war ein bisschen blöd, weil wir haben auch da schon Lieder gehabt, die nicht mehr so Ska waren. Okay. Das war irgendwie nie so definiert. Wie gesagt, wir hatten nie so ein Bild, wo wir hin wollten. Boah, ich verrenne mich gerade ein bisschen, ne?
Mir ist nicht schlimm.
Habe ich schon gesagt, dass ich müde bin?
Gar kein Problem. Richtung Mundart?
Genau, von wegen Mundart. Deshalb, es war nie so ein bewusster... Eine bewusste Entscheidung. Wir haben unser allerersten Auftritt 1999 im Pfarrkarneval gehabt und da haben wir eigentlich als Tuschkapelle in der Ecke gesessen, konnten zwei Akkorde, haben wir da gemacht und dann durften wir am Anfang zu Beginn dieser Sitzung auch zwei, drei Lieder spielen. Da haben wir Über den Wolken gespielt. Ich glaube, ja, ein Lied von unseren Vätern am Orwend Norsibbe und ein eigenes Lied, das hieß Karneval. So, das heißt, dieses Mundart-Thema war uns ja nie so fremd, wie gerade am Anfang schon gesagt, mit in die Wiege gelegt worden. Mhm. Sind damit alle groß geworden mit Blackfuss, Höhner und irgendwann auch Brings. Und das ist ja unsere Jugend und unsere Kindheit. Und deshalb war schon irgendwann so der Moment, lass mal doch mal, neben diesem Köln-Rockt-Wettbewerb, war dann schon so der Moment, ach ja, haben jetzt irgendwie so unsere Ausbildung irgendwie stehen an und was ist das mit der Band überhaupt? Der eine hatte überhaupt keine Zeit mehr, musste mal mit Ersatz irgendwie weiterspielen und das war alles sehr anstrengend und überhaupt nicht handelbar mit, als Hobby. So, ne? Und deshalb, und dann war aber immer so der Antrieb, ja, lass mal doch mal uns bei der Kajuja vorstellen und da mal ein kölsches Lied spielen.
Aber es ist ja auch so, wenn du Mundart, dich für Mundart entscheidest, gehst du in eine Nische. Also wenn du das jetzt mal national siehst, ne? Also ja, wenn du jetzt Hochdeutsch denkst oder Englisch vielleicht sogar, ist natürlich die Welt offener für dich, ne? Habt ihr darüber nachgedacht oder war das auch so etwas, darüber denken wir einfach nicht nach, wir machen jetzt?
Nicht drüber nachgedacht.
Weil es gibt ja super wenig Bands, die mit Mundart Bab zum Beispiel, die jetzt wirklich nationalen Erfolg hatten, aber es gibt ja auch viele, die dann wirklich regional bleiben.
Nie groß drüber nachgedacht. Also wir haben für den Moment ein Lied geschrieben, wir dachten, Edith K. Wort ist cool. Das ist so unser Gefühl, was wir jetzt gerade haben. Das machen wir jetzt mal und ich habe das erste Mal drüber nachgedacht, als ich das Lied in Griechenland in einer Bar dem Nikos vorgespielt habe und der meinte, ja, klingt cool, klingt super, klingt voll.
Aber was denkst du da?
Klingt so, als du müsstest Englisch singen, dann wird man es auch verstehen. Ach so, Englisch? Habe ich nie drüber nachgedacht.
Krass, okay.
Deshalb war das auch eher so, ja, es lag so vor der Tür. Deshalb sind nie so bewusste Entscheidungen gewesen, dass wir gesagt haben, so, das wird jetzt professionell, wir werden damit unser Geld verdienen. Deshalb alles so gekommen. Aber mit einer tierischen Leidenschaft.
Das
so,
merke ich voll.
Also
voll.
So, schon so, voll. Wie gesagt, der Kindheitstraum war schon irgendwie so auf einer Bühne mal irgendwie sowas spielen, weil das macht ja auch aus dem Publikum Spaß und so.
Ja, ich will das jetzt nicht schlecht klingen, aber es ist ja schon alles super ungeplant, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwann mal gedacht hat, okay, das ist unser Konzept oder ähnliches. Ist das, hattet ihr irgendwann mal Kontakt zu richtig großen Plattenfirmen? Oder zu irgendjemandem, der euch so ein Konzept aufdrücken wollte? Weil das, ich habe ja schon ein paar Menschen hier gehabt und man merkt immer im Werdegang irgendwann so den Punkt, wo dann irgendeine professionelle, große Firma auf die aufmerksam wird und dann kommt ein Konzept in das System.
Ja, ich glaube, dass die Leute wissen, die Leute, die dieses Konzepte Leuten überstülpen, die wissen auch, mit wem sie es machen können, mit wem nicht. Und ich glaube, deshalb wurde uns sowas nie angeboten oder aufgezwungen, weil hat keinen Sinn mit denen. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Also ich hatte nie.
Aber
nie
du weißt, Gefühl, was ich meine.
Ja, ja, klar.
Dass diese Konzepte irgendwann kommen.
Nee, ich hatte nie das Gefühl, dass wir damit so konfrontiert waren, mit so einem Moment. Weil, ja, ich glaube.
Was wäre, wenn jetzt morgen Universal anrufen würde und würde sagen, wir haben ein geiles Konzept?
Würdest ja, erzähl doch mal. Ja. So, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Würdest du dir aber anhören?
Ich würde wissen, worauf es dann hinausläuft, so ein bisschen. Also, ich wüsste, am Ende wird das nicht funktionieren. weil wir zu sehr unsere eigenen Köpfe haben.
Das ist ja auch, du bist ja nicht der Erste, der das macht, das ist ja auch so voll der Trend in der Musik, dass man weggeht vom Major quasi hin zu eigenen Plattenfirmen, selber gründet. Das ist ja auch etwas,
was... Ja, ich glaube, das hat auch dahinter einfach auch so wirtschaftliche Gründe, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Spotify und so, diese ganze Welt hat sich ja komplett gedreht, um 180 Grad. Früher hast du einen Hit gehabt, dann wurden Singles verkauft für so und so viel Euro und dann hast du mit einem Lied Millionen verdient. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Ne? Also, ja. Deshalb, jetzt kriegst du die Musik zugänglich, du musst halt live spielen, um Geld zu verdienen. Das ist ein Knochenjob, so, da kann man sich nichts vormachen. So.
Voll. Wir kommen mal zu einem aktuellen Thema. Ich habe noch ein wichtiges Thema auf der Agenda stehen. Euer neues Album.
Ach ja, stimmt. Wir haben ein Album.
Alles bunt. Nimm mich mal mit in so einen Entstehungsprozess von so einem Album. Ich fange mal an, ich hatte ja hier schon ein paar Musiker sitzen. Merkst du selber einen Unterschied zwischen, ich nenne mal, Liedern, die du schreibst, die so flown, ja, also heißt, du setzt dich hin und das Lied geht so einfach dir von der Seele, sag ich mal, oder ihr macht das jetzt 20 Jahre, oder so Lieder, die erarbeitet sind, einfach weil du das Handwerk Musik kennst. Verstehst du den Unterschied, was ich meine? Diese Seele Musik oder dieses Handwerk. Merkst du einen Unterschied?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne diesen Unterschied. Ich glaube, dass muss ich auch wieder ein bisschen zurückgehen. Also, wenn man so ganz am Anfang total unbefangen irgendwas macht und überhaupt keine Erwartung an sich selber hat und von außen keine Erwartung ist, dann machst du das viel intuitiver und viel freier, so, weil du auch kein Konzept und ein Ziel hast, also was uns betreffend. Und dann probiert man halt aus und merkt, und dann lernt man erst was, so, und dann kommt so das eine zum anderen und irgendwann merkt man, ah, okay, so, ne, man kriegt Erkenntnisse und ich glaube schon, dass wir jetzt vielleicht machen wir das ein oder andere schon ein bisschen strategischer oder so, aber wir haben uns schon, ich glaube, dass wir uns so das Kind in uns gewahrt haben und so dieses Flowen, so dieses, es muss irgendwie sich immer, es muss immer so aus dem Bauch rausbleiben. Natürlich überlegst du dir schon mal bei der einen Melodie, ach komm, die setzen wir jetzt mal da an und oh, das geht ja noch mehr rein und so, und dann fängst du an zu konstruieren, das passiert, natürlich passiert das, aber immer nur bis zum gewissen Punkt, weil irgendwann wirst du wieder von einem anderen ausgebremst und merkst, das verliert gerade Seele, so, ey, lass dich nochmal voll gehen und so, ja, wir gehen nochmal rüber und ich spiele jetzt mal nur Gitarre, so, ne, und, oder wir gehen jetzt mal rüber und gehen mal am Computer und basteln mal ein Beat, so, es ist immer so, du darfst dich nie verkrampfen bei irgendeinem Moment, glaube ich, so, weil sonst wird es mechanisch und dann macht es keinen Bock mehr, also,
das ist, ja. Würdest du sagen, es wird einfacher mit der Zeit? Also wenn du jetzt deinen Prozess die letzten 20 Jahre dir anguckst, wird Lieder machen oder Songs schreiben einfacher oder produzieren auch? Wird es einfacher?
Ach, das ist immer phasenweise. Also manchmal fühlt sich was total geil an und du denkst dir, boah, das ist super cool. Da spricht man aus dem eigenen Herzen und ich glaube, das kann auch Leuten gefallen. Und am nächsten Tag findest du das furchtbar, was du gemacht hast am Tag vorher. Das ist immer so und das hat einfach total mit Stimmung zu tun, weil Musik ist halt ein Gefühlsding so und sollte es auch immer bleiben. Weil sonst catcht es nicht. Aber du kennst das bestimmt selber. Du hast ein Lieblingslied und du hörst es in einem anderen Moment, in einem anderen Feeling oder willst es irgendwem zeigen, sagst, oh, da habe ich gestern bei geheult und dann merkst du, was fand ich da gestern so geil dran? So, das hat man doch.
Du hast gerade selber gesagt, so dieses, ich habe voll oft, dass Lieder mich berühren und ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. So, also ich höre ein Lied und merke, okay, das berührt mich jetzt auf irgendeine Art und Weise. Ich kann die auch gar nicht definieren, diese Art und Weise. Berühren dich Lieder beim Schreiben? Also wenn du selber ein Lied schreibst?
Das kann passieren, ja.
Dass du selber in dem Moment schon merkst, dass dich das berührt?
Ja, klar.
Aus welcher Stimmung kommt das dann raus? Also ist das dann die Stimmung, die du hast oder provozierst du das selber?
Nee, ich glaube, das sind irgendwie so Erfahrungen aus dem Leben, wo man dann halt einfach getroffen wird oder so. Aber wie du auch gerade meinst, so, das ist so, kann man nicht so beschreiben. Es gibt so unterschiedliche Momente, wo ich gerührt bin bei Musik. Ich kann mich an einen Moment erinnern, ich habe eine Band auf dem Rock am Ring gesehen, die mich überhaupt nicht interessiert hat, aber ich habe gehört, wie sich einer verspielt hat und dann habe ich geheult, weil ich das so real fand, so irgendwie.
Krass,
und ich so an uns dann erinnert war und dachte mir so, ah, das ist so egal und so. Die Musik, die gerade gemacht haben, fand ich gar nicht so, klar, das gehörte dazu, ne, das Ganze so und die Feelings, aber ich dachte, ich wollte was zum Album sagen. Du hast, Entstehungsgeschichte gesagt oder so. Nimm mich mal mit auf die Reise, wie man so ein Album produziert, oder wird das leichter, Musik zu machen? Wir haben nie so ein Konzept im Voraus, dass wir irgendwie sagen, wir wollen jetzt das und das machen und nachher heißt das Album alles bunt, wir wollen jetzt die bunte Gesellschaft oder die bunte Welt benennen. Das passiert immer so auf dem Weg so ein bisschen. Wir sind alle relativ gleich alt, deshalb befindet man sich immer in ähnlichen Lebensphasen so, und dann gibt es immer unterschiedliche Dinge, die einen im Alltag beschäftigen.
Habt ihr eine Deadline dann, wo ihr sagt, da muss das Album fertig sein?
Ja, das hast du irgendwann, ne? Wenn du merkst, so, wir sollten eigentlich mal wieder das bringen, ein Album machen. So. Ja. Eine Deadline braucht man auf jeden Fall, ja klar, sonst wirst du nie fertig. So. Das ist ganz klar. Aber das kannst du auch irgendwie erst machen, wenn du weißt, du hast jetzt so ein paar Lieder, ein paar Skizzen. Da lohnt es sich jetzt irgendwie zu sagen, wir gehen in einen Aufnahmeprozess oder wir arbeiten die mal weiter aus. Und wenn man dann so davon 4, 5 Sachen hat, dann glaube ich, dann macht es Sinn, eine Deadline zu machen. Aber das ist bei jedem komplett anders. Ne?
Wenn du, wenn ich mir dein Album anhöre, wenn ich mir euer Album anhöre, gibt es immer so eine, ich unterscheide immer in 2 verschiedene Songs. Einmal so ein bisschen so dieses Mitsingen, ne? Also was man jetzt auch im Karneval hören könnte oder was man in der Kneipe abends nach ein paar Kölsch mitsingen kann. Und einmal so dieses Melancholische, ne? Also wo man so träumen kann und so weiter. Unterscheidet ihr oder achtet ihr in dem Entstehungsprozess darauf, dass ihr einen Teil mitsingt? Also ein paar, ich sag mal, ich weiß nicht, Stimmungsmusik, das ist ein ganz furchtbares Wort.
Ich kann das filtern.
Und, wo man mitsingen kann, im Gleichgewicht steht zu diesen melancholischen Liedern. Achtet ihr darauf in dem Prozess, dass ihr das ein bisschen mixt? Oder passiert das automatisch einfach?
Ja, es passiert ein bisschen automatisch, wenn du so ein Lied hast, wo du oder eine Idee hast. Keine Ahnung, also entweder hast du eine Idee und eine Grundstimmung von einem Lied, die musst du musikalisch unterstreichen. Manchmal hat man auch das Gefühl, man muss musikalisch das Gegenteil machen, so um irgendwie eine Wirkung zu erzeugen. Ne? Also wenn ich jetzt Musik als Kunst, ich finde immer auch so im Museum oder so, wenn man sich irgendwie Ausstellungen anguckt, dann finde ich die Bedeutung manchmal gar nicht so wichtig, sondern so das Gefühl, was es auslöst. So, ne? Und deshalb glaube ich, und eine Stimmung, irgendwas passiert dann so. Ne? Und das, finde ich, muss bei Musik auch passieren, sonst verliert es diese Magic. Und deshalb ist, viele Dinge ergeben sich einfach so total logisch. So, wenn du ein Liebeslied hast, ja, dann, wenn das wirklich echter Herzschmerz ist, der ernst gemeint ist, dann kannst du da keine tanzbare Nummer draus machen. Das ist irgendwie klar. Und wenn du singen willst, wie, oder wenn du das gerade das Gefühl in dir hast, dass du dich total wohlfühlst in der Stadt und so, und mit den Menschen, die einen umgeben, dann willst du, dass die Leute das auch empfinden, weil die ja auch da Teil des Ganzen sind. Dann willst du mitsingen, ne? Und dann schaffst du das natürlich auch nicht, wenn du nur sagst, hey, jetzt tanzt mal oder so, oder oh, jetzt schunkelt mal ganz ruhig und hört mir mal zu. Nein, du willst mitsingen, so, ne? Deshalb entstehen einfach aus einer logischen Konsequenz unterschiedliche Herangehensweisen. Machst du auch Musik?
Nee.
Du stellst die Fragen so, als ob ich.
Nee, ich beschäftige
ich
hab
die ganze
mich
das Gefühl,
ich beschäftige mich viel mit Musik.
Ja, gut.
Deswegen lass uns doch eine Frage zum Thema Musik stellen. Du hast gerade gesagt, es wird vieles einfacher, ihr macht vieles selbst. Ne? Du hast gerade mal so ganz spontan gesagt, da machen wir hier nochmal einen Beat und so weiter. Das hat sich ja schon krass verändert. Wenn du jetzt so mal 10, 15 Jahre zurückspulst, sowas wie Logic Pro zum Beispiel, dass du eigene Beats machst, ist ja einfach noch nicht so lange da. Glaubst du, es ist für die Musik besser, dass Bands mal eben sich, wie du es gerade gesagt hast, mal eben sich hinsetzen können? Das war ja einfach früher nicht möglich, einen Beat schreiben können und darauf singen können. Oder glaubst du, es geht in vielen Fällen so ein bisschen die Professionalität zu tun? Ich habe mir jetzt ein Interview angehört neulich von Tokotronic. Die haben halt sehr genau beschrieben, wie es früher war. Ne? Dass man irgendwie was mit dem Handy aufgenommen hat oder mit dem Tonband, dann ist man zum Produzenten gegangen, dann wurde der Beat geschrieben und so weiter. Das hat ja alles ewig lang gedauert. Alles, was ich gerade genannt habe, kann man ja jetzt im Prinzip in 4 Stunden machen.
Ja, ich glaube, dass das ist gerade sehr schön beschrieben. Ich glaube, das hörst du einfach heute in der modernen Musik, so dass es anders geworden ist. Ich will nicht sagen einfacher. Es ist sehr viel. Oh, jetzt triffst du bei mir einen wunden Punkt, weil mich manchmal Musik langweilt und das finde ich so schade. Und das bin nur ich persönlich, so, das hat nichts mit der Band zu tun, aber so die, das finde ich ja, wie gesagt, super schade, wenn Musik so mechanisch wird und man irgendwie das Gefühl hat, ja, wir müssen jetzt das machen, so, ne, und dann passiert auch das und das, dann verliert's halt Magie, so, und das passiert halt schnell, wenn man diese ganzen Möglichkeiten hat, ich weiß, ich bastel jetzt den Beat und dann kommt der Rest von alleine. Mhm. Ich bin der Meinung, so funktioniert es nicht. Es gibt bestimmt einen gewissen Grad an Erfolg. Wenn man den dann haben will, dann kann man den so erreichen oder so. Wenn man der und der Typ ist, dass das alles stimmig ist und irgendwie in eine Nische passt und so. Aber es ist ja langweilig irgendwie, ne? Und ich glaube trotzdem, dass diese so augenscheinlich einfach, so ruiniert das halt auch oft eine Magic. Wir sagen oft beim Musikmachen, es ist schon cool, wenn man einfach eine Gitarre hat und den, Beispiel am Lagerfeuer, irgendwie man sitzt zusammen. Also wir kommen aus, bei uns hat das mit der Musik so vor Publikum, sage ich jetzt mal, angefangen, so auf Geburtstagen oder so, die halt so ohne Eltern gefeiert wurden, wo man angefangen hat, irgendwie sein eigenes Ding zu machen, so mit in der Jugend und so. Da hat man dann, wir hatten immer eine Gitarre dabei oder zwei und irgendwann war dann so der Moment, wo man irgendwie angefangen hat, irgendein Lied zu spielen, sei es Schrei nach Liebe oder Zu spät, also viele Ärzte-Sachen. Aber auch, andere Sachen. Und dann hatten wir immer so unseren Kreis, die Lieder auch so kannten. Und dann sind die anderen eingestiegen und andere haben zugeguckt. Und das war so unser erster Publikumsmoment. So. Und daraus sind dann so ich hab Faden verloren, volle Möhre, ey.
Daraus ist dann dieses vor Publikum spielen
wahrscheinlich. Ach so, ja, genau. Und deshalb, vor diesem am Lagerfeuer sitzen ist für uns immer so dieses Bild. So das Lied muss man auch am Lagerfeuer singen können.
Was ja dann letztendlich nichts mit Produzieren zu tun hat.
Genau, ja. Absolut. Ja. Und das ist, danke, du hast die Kurve wieder gekriegt. Und deshalb, glaube ich, ist es so Fluch und Segen zu sagen, ey, wir basteln mal schnell ein Beat, wir wissen die Stimmung, die müssen wir jetzt mal kurz erzeugen. Aber das, was ein Kern des Liedes ausmacht, so, ne, ist halt immer, sei es ein Klavier, sei es eine Gitarre oder gar kein Instrument, einfach nur die Stimme. So, was willst du gerade erzählen? Was für eine Melodie brauchst du? Und da haben es dann andere Bands früher vielleicht leichter gehabt. Es war dann ein längerer Weg bis zum Resultat dann, aber so hatten die dann, die waren mehr auf das Wesentliche.
Ja, ich bin da voll deiner Meinung. Das fängt ja jetzt schon an, auch teilweise, dass die Lieder eine gewisse Länge einfach haben müssen, damit der Spotify-Algorithmus sie gut frisst oder ja.
Grauenhaft.
Finde ich auch ganz grauenhaft.
Aber ich merke selber, dass ich manchmal Lieder nur bis zum gewissen Punkt höre und ich weiß kommt noch ein C-Part und so. Ja. Ne? Das meine ich, das ist langweilig.
Du kannst schon Intros skippen und der.
Ich finde einfach geil, wenn nach einem Refrain was passiert, wo du denkst, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geil, ich will den Song nochmal hören. Ja. Oder ich brauche erstmal ein paar Mal.
Bis der Song wirkt oder so.
Ja, boah, das ist so weggegangen. Ja. Das ist das letzte Mal. Das passiert mir immer wieder bei der Band Phoenix, wenn die ein Album rausbringen, das ist so, das muss ich noch mal hören. Ich finde es gerade, habe ich noch nicht einordnen können. Ja. Das ist eigentlich cool, wenn man es nicht einordnen
entdecken
kann.
Halt, Musik entdecken und nicht einfach Musik abspielen. Was hörst du privat für Musik?
Viel zu wenig.
Okay.
Fast gar nichts.
Okay, krass.
Weil ich, aber ich habe natürlich so, also ich finde die Band Phoenix super geil. Ich fand früher die Beatsticks mega geil, weil ich finde, die haben eine tierische Live-Power. Mega Frontmann.
Voll.
Und ich fand früher halt Mucke geil, wo man auch vor der Bühne abspacken kann. Ich war mal bei Bonaparte oder Basement Jacks, so Festival-Bands und so. Und da fand ich es immer geil, wenn man irgendwie geil tanzen konnte oder so, sich ein bisschen verliert in irgendwas. Das fand ich immer cool, hat immer Spaß gemacht. Und schon wieder die Frage vergessen.
Nein,
ich finde das Gespräch sehr angenehm.
Du hast die Frage sehr gut beantwortet. Ja. Welche Musik hörst du? Ich würde auch langsam zum Ende kommen. Ich stelle diese Frage, die jetzt kommt, vielen Musikern und vielen Kreativen. Wenn du beschreiben müsstest, was es für dich heißt, ein kreatives Leben zu führen, wie würdest du das ausdrücken? Was ist das Besondere an einem kreativen Leben?
Also so, wie man sich das jetzt in der Frage vorstellt, so du bist Musiker, deshalb bist du ja kreativ.
Genau.
Boah. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann überall kreativ sein. Man kann auch mit dem langweiligsten, das ist auch wieder voll bewertend, aus meiner Sicht. Also ich könnte mich nicht jeden Tag meinen Anzug anziehen und irgendwie mich ins Büro setzen. Das finde ich, ich glaube, mich persönlich würde das unglücklich machen. Aber ich glaube, auch da kann man kreativ sein und so. Da kommen wir wieder zu irgendwas überraschen. Ich glaube, wenn man sich selber dazu bringt, sich selber zu überraschen, andere zu überraschen, ich glaube, dann ist man automatisch kreativ und geht kreativ mit jedem Moment um. Und ich finde nicht, weil man ein Bild malt oder weil man eine Melodie aneinander setzt, so, dass man dadurch kreativ ist. Aber man kann überall kreativ sein. Und ich finde, das muss man auch versuchen, überall zu finden im Leben. Dann ist das oftmals viel spannender.
Das sind schöne Abschlussworte.
Verdammt, ich muss Promo machen.
Ja.
Du hast wieder überhaupt nicht über das Album geredet, höre ich dann wieder so.
Ach,
weil
doch, wir haben
eben nicht so mechanisch. Und so.
Wir haben doch über das Album geredet.
Ich wollte trotzdem mal kurz was zum Album sagen, weil
klar,
das gerne. Album uns wirklich tierisch am Herzen mhm. liegt.
Voll.
Wie jedes Album. Man schreibt das immer so aus so einer, aus so einem Moment und dann merkt man irgendwann, ah ja, wir haben jetzt Lieder geschrieben, jetzt haben wir ein Album gemacht. Wie soll das Album überhaupt heißen?
Mhm.
Und dann merkt man so, okay, was ist denn so, was ist so der rote Faden? Weil wir haben garantiert einen, weil wir immer aus dem Herzen da gerade zusammensaßen. Dann merkt man, okay, das Album muss jetzt eigentlich so heißen, weil das ist gerade der rote Faden. Hör doch mal das Lied nochmal an, da gibt es auch eigentlich den roten mhm. Faden. Selbst wenn es irgendwie sich erstmal gar nicht so anfühlt, ist er dann doch da. Und da war halt dieses alles bunt Ding, weil wir uns viel damit beschäftigt haben, halt, ja,
ich finde auch
Mitte 30 sind, Ende 30,
voll.
Ich bin 36, so, da bist du erwachsen irgendwie so und dann siehst du das Leben vielleicht so ein bisschen facettenreicher als mit, wie du gesagt hast, wo saßt du in der Schule?
Ja.
So, ne, dann da ist man noch so spartenorientiert und so. Und das weicht irgendwie immer mehr auf, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube auch in jungen Generationen weicht das irgendwie immer mehr
voll.
Auf. Das ist so meine von draußen die Sicht.
Ich bin jetzt auch 32 und ich habe mich auch sehr gut wiedergefunden. Also ich fand es passt auch super in die Zeit, das Album, finde ich, jetzt gerade.
Achso, danke.
Es ist ein sehr erweckendes Album. Also
vielen Dank. Also es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Großartiger Produzent Gabriel Denhoff, der hat uns auch so, der ist so mit in unsere Situation so eingeschmolzen, so wir sind schon so ein eingeschworener Haufen und so und wissen irgendwie so, was wir da machen und haben da Bock drauf und machen das mit dem Herzen. Und
spielt ihr jetzt die nächsten Monate live? Oder die nächsten Wochen?
Ja, wir spielen
das Freitag, Album
Samstag,
auch?
Sonntag.
Das Album auch?
Wir spielen keine Konzerte ja. gerade, wir spielen halt, jetzt kommen so Karnevalssachen rein, da spielen wir halt eine halbe Stunde, da spielen wir auch drei Sachen vom neuen Album und wir hatten leider nur ein Konzert.
Ja.
Mit diesem ganzen Album.
Das ist halt echt bitter.
Das war das Release-Konzert im E-Werk. So unsere Location, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen. Weil es so schon noch so diese Club-Atmosphäre hat, aber irgendwie schon eine gewisse Größe, dass man so wow, was erzeugen kann. Und da haben wir das Album komplett gespielt. Ich glaube, zwei Lieder haben wir nicht gespielt, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hätte. Und das war schön.
Aber ihr plant für den Sommer jetzt?
Ja, klar. Wir planen immer wieder und planen wieder um. Das ist bisschen okay. ermüdend und manchmal auch deprimierend.
Wir beobachten das auf jeden Fall, weil ich möchte es auch unbedingt live hören. Ich danke dir, dass du hier warst. Hat mir großen
Dank.
Spaß gemacht. War ein
dir
schönes
auch.
Gespräch. Und ja, wir sehen uns auf dem Konzert. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke auch.
So, wir machen mal eben aus.